Conference Center at Temple Square
am Tempelplatz in Salt Lake City übertragen wir die Samstagvormittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Bei der Konferenz sprechen Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz. Mitglieder und Beamte der Kirche aus allen Teilen der Welt kommen zusammen, um Rat und Weisung von ihren kirchlichen Führern zu erhalten. Diese Sendung ist eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt. Präsident Henry B. Eyring, zweiter Ratgeber in der ersten Präsidentschaft der Kirche, leitet diese Versammlung.
Brothers and sisters, we welcome you.
Brüder und Schwestern, wir heißen Sie zur Samstagvormittagsversammlung der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, willkommen und begrüßen ganz herzlich alle Mitglieder und Freunde, die überall auf der Welt an der Konferenz teilnehmen. Präsident Russell M. Nelson, der den Vorsitz führt, hat mich gebeten, diese Versammlung zu leiten. Für die Musik in dieser Versammlung sorgt der Tabernakelchor am Tempelplatz unter der Leitung von Mac Wilberg und Ryan Murphy mit Andrew Unsworth an der Orgel. Der Chor hat diese Versammlung mit dem Lied »Der Morgen naht« eröffnet und erfreut uns nun mit dem Lied »From all that dwell below the skies«. Danach spricht Elder Larry Y. Wilson von den 70ern das Anfangsgebet. Ihm folgt der Chor mit dem Lied »Wenn ich lese in den Schriften«.
Thank you. Our Heavenly Father,
himmlischer Vater, als Jünger Christi sind wir in dieser Konferenz versammelt, um mehr über ihn zu erfahren und sein Evangelium noch besser zu leben. Wir sind dankbar für sein Werk, für die Heiligen Schriften, für sein Sühnopfer und die Auferstehung und für die wiederhergestellte Kirche, die wir heute auf der Erde haben. Wir sind dankbar, himmlischer Vater, für jedes glaubenstreue Mitglied dieser Kirche, für jeden tapferen Missionar und für wunderbare Führungsbeamten, besonders die Propheten und Apostel, die uns in der heutigen Zeit leiten. Wir sind dankbar, dass wir Teil des Leibes Christi sind, dass wir dir dienen dürfen, indem wir einander dienen. Bitte hilf uns, das Licht der Liebe von dir zu empfangen, dass wir die Botschaften, wenn wir die Botschaften dieser Konferenz übertragen, hilf uns, diesen Geist und dieses Licht in die Welt zu tragen, wo immer wir sein mögen. Möge es größeren Glauben geben, mehr Güte, mehr Heiligkeit bei uns zu Hause und in unserer Gesellschaft. Wir bitten besonders für diejenigen, die in Not sind oder die irgendwie leiden. Mögest du sie trösten, ihnen Hoffnung geben, sie heilen und sie segnen. Zum Schluss bedanken wir uns für den Plan, durch den wir zu dir zurückkehren können. Hilf uns auf dem Weg der Bündnisse, wenn wir ihn jeden Tag gehen, dass wir das mit Erfolg tun können. Und darum bitten wir im heiligen Namen Jesu Christi. Amen.
Wir freuen uns nun, von Elder Jeffrey A. Holland vom Kollegium der Zwölf Apostel zu hören. Nach ihm spricht Elder Terence M. Vinson von der Präsidentschaft der 70er. Danach spricht Bruder Stephen W. Owen, Präsident der jungen Männer, zu uns.
Brothers and sisters,
Brüder und Schwestern, dies ist der 7 Monate alte Sammy Ho Ching. Wie er letzten April bei sich zu Hause im Fernsehen die Generalkonferenz anschaut, als es an der Zeit war, Präsident Nelson und die übrigen Generalautoritäten im Amt zu bestätigen, war Sammy gerade mit seinem Fläschchen beschäftigt und hatte keine Hand frei, also verlegte er sich aufs nächstbeste.
Sammy
verlieh dem Begriff Abstimmung mit den Füßen eine völlig neue Bedeutung. Willkommen bei dieser Halbjahreskonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Um der Erörterung, was diese halbjährlichen Versammlungen zu bedeuten haben, einen Rahmen vorzugeben, möchte ich folgende Begebenheit aus dem Bericht des Lukas im Neuen Testament anführen. Es geschah aber, Jesus kam in die Nähe von Jericho, da saß ein Blinder an der Straße und bettelte. Er hörte, dass viele Menschen vorbeigingen und fragte, was hat das zu bedeuten? Man berichtete ihm, Jesus von Nazareth geht vorüber. Da rief er, Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Über seine Dreistigkeit entsetzt, wollte die Menge den Mann zum Schweigen bringen. Er aber schrie noch viel lauter. Infolge seiner Hartnäckigkeit wurde er Jesus vorgeführt, der sich sein glaubensvolles Flehen um die Wiederherstellung seines Augenlichts anhörte und ihn heilte. Mich bewegt diese packende kleine Geschichte jedes Mal, wenn ich sie lese. Man kann die Not des Mannes spüren. Man kann fast hören, wie er ruft, um den Erretter auf sich aufmerksam zu machen. Man lächelt darüber, wie er sich weigert, still zu sein und sogar fest entschlossen ist, noch lauter zu werden, als alle ihm sagen, er solle doch leiser sein. Eigentlich ist das nur eine nette Geschichte über einen ganz festen Glauben. Wie bei allen heiligen Schriften aber, entdeckt man immer mehr darin, je öfter man sie liest. Neulich erst durchfuhr mich der Gedanke, was für ein gutes Gespür dieser Mann doch hatte, sich unter geistig empfängliche Menschen zu begeben. Das Bedeutsame an dieser Geschichte hängt voll und ganz von einer Handvoll anonymer Frauen und Männer ab, die auf die Frage ihres Landsmanns, was all der Aufruhr zu bedeuten habe, sozusagen so weise waren, Christus als den Grund des Geschreis auszumachen. Er war die personifizierte Bedeutung. Aus diesem kurzen Wortwechsel können wir alle etwas lernen. Wenn es um den Glauben geht und die Entschlossenheit, das Rechte zu tun, hilft es, seine Fragen an diejenigen zu richten, die tatsächlich schon etwas davon besitzen. Kann etwa ein Blinder einen Blinden führen? Fragte Jesus einmal. Werden nicht beide in eine Grube fallen, wenn das geschieht? Dieses Ringen um den Glauben und die Entschlossenheit, das Rechte zu tun, ist der Zweck dieser Konferenzen. Und wenn Sie heute bei uns sind, werden Sie erkennen, dass viele sich an diesem Vorhaben beteiligen. Rund um dieses Gebäude hier sieht man Familien unterschiedlichster Größe aus allen Himmelsrichtungen zusammenkommen. Alte Bekannte fallen einander voller Freude in die Arme. Ein prächtiger Chor wärmt seine Stimmen auf. Und Demonstranten schwingen ihre schönsten Volksreden. Einstige Missionare halten nach ehemaligen Gefährten Ausschau und gerade erst Zurückgekehrte nach ganz und gar neuen, wenn Sie wissen, was ich meine. Und Fotos? Himmel hilf! All die Handys in unseren Händen haben uns verwandelt. Statt jedes Mitglied ein Missionar, müsste es jetzt heißen, jedes Mitglied ein Fotograf. Inmitten all dieses anregenden Aufruhrs könnte man zu Recht fragen, was hat das zu bedeuten? Wie in unserer Geschichte aus dem Neuen Testament werden alle, die sehen können, erkennen, dass diese Konferenz trotz allem, was sie traditionell zu bieten haben mag, wenig oder gar nichts bedeutet, solange für uns nicht Jesus bei allem im Mittelpunkt steht. Um das Verständnis zu erlangen, nach dem wir streben, die Heilung zu erfahren, die er verheißt, das Bedeutsame zu erkennen, das irgendwo vorhanden sein muss, müssen wir das Geschrei durchdringen, so fröhlich es auch ist, und unsere Aufmerksamkeit auf ihn richten. Das Gebet eines jeden Sprechers, die Hoffnung aller Sänger, die Andacht eines jeden Gastes ist darauf ausgerichtet, den Geist dessen einzuladen, dessen Kirche dies ist. Der lebendige Christus, das Lamm Gottes, der Fürst des Friedens. Wir müssen uns aber nicht in einem Konferenzzentrum aufhalten, um ihn zu finden. Wenn ein Kind zum ersten Mal das Buch Mormon liest und von Abinadis Mut oder vom Marsch der 2000 jungen Krieger fasziniert ist, sei uns der Hinweis erlaubt, dass Jesus die allgegenwärtige Hauptfigur in dieser erstaunlichen Chronik ist. Wie ein Koloss überragt er praktisch jede ihrer Seiten und stellt das Bindeglied zu all den anderen glaubensstärkenden Figuren dar, die darin vorkommen. Ebenso kann ein Bekannter, der sich über unseren Glauben informiert, von den einzigartigen Merkmalen unserer Religion oder einigen ungewöhnlichen Ausdrücken ein wenig überfordert sein. Da gibt es Einschränkungen bei der Ernährung, Vorräte für die Eigenständigkeit, Pioniertreks, digitale Stammbäume und unzählige Pfahlhäuser, in denen sicher schon so mancher vergeblich nach Spuren der Steinzeit gesucht hat. Da unsere neuen Freunde also einer Menge neuer Anblicke und Klänge ausgesetzt sind, müssen wir über all dieses Gewimmel hinausweisen und ihren Blick darauf lenken, was all dies zu bedeuten hat. Auf den pulsierenden Herzschlag des ewigen Evangeliums, die Liebe himmlischer Eltern, das sühnende Geschenk eines göttlichen Sohnes, die tröstliche Führung durch den Heiligen Geist, die Wiederherstellung all dieser und weiterer Wahrheiten in den letzten Tagen. Wenn man zum ersten Mal in den Heiligen Tempel geht, kann einen diese Erfahrung schon ein wenig in Ehrfurcht erschauern lassen. Unsere Aufgabe ist es, darauf zu achten, dass die heiligen Symbole und die offenbarten Rituale, die zeremonielle Kleidung und die Bildvorführungen niemals vom Erlöser, den wir dort anbeten wollen, ablenken, sondern vielmehr auf ihn hinweisen. Der Tempel ist sein Haus und er muss in unseren Gedanken und in unserem Herzen an oberster Stelle stehen. Die erhabene Lehre Christi muss unser ganzes Sein so durchdringen, wie sie die Tempelverordnungen durchdringt, von dem Moment an, da wir die Inschrift über dem Haupteingang lesen, bis zum allerletzten Augenblick, den wir in diesem Gebäude verbringen. Inmitten all der Wunder, die uns begegnen, müssen wir im Tempel vor allem anderen die Bedeutung Jesu erkennen. Denken Sie nur an die Unmenge bahnbrechender Initiativen und neuer Ankündigungen der Kirche in den vergangenen paar Monaten. Wenn wir einander betreuen oder unsere Sabbatheiligung verfeinern oder ein neues Programm für Kinder und Jugendliche einführen, dann entgeht uns der wahre Grund dieser aufschlussreichen Änderungen, falls wir sie als getrennte, unabhängige Elemente auffassen, statt als eine konzertierte Maßnahme, die uns helfen soll, fest auf dem Fels unserer Errettung zu bauen. Gewiss verfolgt Präsident Russell M. Nelson genau diese Absicht, wenn er uns dazu anhält, den offenbarten Namen der Kirche zu verwenden. Wenn wir Jesus, seinen Namen, seine Lehre, sein Beispiel, seine Göttlichkeit in den Mittelpunkt unserer Gottesverehrung stellen, untermauern wir die Wahrheit, die Alma einst verkündete. Es gibt vieles, was kommen wird. Doch siehe, eines ist wichtiger als alles andere. Der Erlöser, der lebt und zu seinem Volk kommt. Noch ein Gedanke zum Schluss. In dem Grenzgebiet, wo Joseph Smith im 19. Jahrhundert lebte, machten sich Scharen von Zeugen für Christus leidenschaftlich den Rang streitig. Doch mit all dem Aufruhr, den die Erweckungsprediger in ihrem Überschwang auslösten, vernebelten sie paradoxerweise den Blick auf eben jenen Erretter, nach dem der junge Joseph so aufrichtig suchte. Im Kampf gegen Finsternis und Verwirrung, wie er es nannte, zog er sich in die Einsamkeit eines Wäldchens zurück, wo er ein herrlicheres Zeugnis für die zentrale Bedeutung des Erretters im Evangelium sah und hörte als jedes andere, das wir hier erwähnt haben. Mit einer ungeahnten und unerwarteten Sehkraft erblickte Joseph in einer Vision seinen himmlischen Vater, den großen Gott des Universums und Jesus Christus, dessen vollkommenen, einzig gezeugten Sohn. Danach gab der Vater beispielhaft vor, worüber wir heute Vormittag gesprochen haben. Er wies auf Jesus und sagte: Dies ist mein geliebter Sohn, ihn höre. Keine noch so großartige Beschreibung des göttlichen Wesens Jesu, seiner Vorrangstellung im Erlösungsplan und seines Standes in den Augen Gottes könnte jemals die 7 kurzen Worte dieser Erklärung übertreffen. Aufruhr und Verwirrung, Menschenmengen und Streit, all das gibt es auf unserer Welt zuhauf. Ja, die Skeptiker und die Gläubigen streiten noch immer über diese Vision und über praktisch alles andere, was ich heute erwähnt habe. Falls Sie die Absicht haben, klarer zu sehen und inmitten einer Vielzahl von Meinungen eine Bedeutung zu finden, verweise ich Sie an eben jenen Jesus und gebe als Apostel Zeugnis für das, was Joseph Smith erlebt hat, so wie es sich etwa 1800 Jahre, nachdem unser blinder Freund auf der alten Straße nach Jericho sein Augenlicht wiedererhielt, zugetragen hat. Zusammen mit diesen beiden und einer Heerschar weiterer Zeugen im Laufe der Zeiten bezeuge ich, dass der faszinierendste Anblick und Klang im Leben ist, wie Jesus nicht nur vorübergeht, sondern zu uns kommt, neben uns stehen bleibt und bei uns Wohnung nimmt. Schwestern und Brüder, mögen wir trotz des unablässigen Geschreis und Getöses der heutigen Zeit danach streben, Christus als Mittelpunkt unseres Lebens, unseres Glaubens und unseres Dienens zu sehen. Darin liegt die wahre Bedeutung. Wenn an manchen Tagen unser Verständnis eingeschränkt ist oder unsere Zuversicht nachgelassen hat oder unser Glaube geprüft und geläutert wird, und das wird er gewiss, mögen wir umso lauter ausrufen: Jesus, Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Ich verheiße Ihnen mit aller Begeisterung eines Apostels und der Überzeugung eines Propheten, dass er Sie hören und früher oder später sagen wird: Sei sehend. dein Glaube hat dich gerettet. Willkommen zur Generalkonferenz. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Etwas versteckt im Alten Testament finden wir im Buch Haggai die Beschreibung einer Menschengruppe, die Elder Rolands Rat gebraucht hätte. Sie machten den Fehler, dass sie Christus nicht in den Mittelpunkt ihres Lebens, ihres Glaubens und ihres Dienens stellten. Haggai verwendete bildhafte Sprache, die zum Nachdenken anregt. Er tadelt das Volk dafür, dass es in seinen bequemen Häusern bleibt, statt den Tempel des Herrn zu bauen. Ist etwa die Zeit gekommen, dass ihr in euren getäfelnden Häusern wohnt, während dieses Haus in Trümmern liegt? Nun aber spricht der Herr der Heere, überlegt euch, wie es geht. Ihr seht viel und erntet wenig, ihr esst und werdet nicht satt, ihr trinkt, aber zum Betrinken reicht es euch nicht. Ihr zieht Kleider an, aber sie halten nicht warm. Und wer etwas verdient, verdient es für einen löchrigen Beutel. So spricht der Herr der Herrscher: Überlegt also, wie es euch geht. Ist hier nicht hervorragend beschrieben, wie sinnlos es ist, etwas rein Vergängliches wichtiger zu nehmen als das, was von Gott ist? In einer Abendfallsversammlung, die ich kürzlich besuchte, zitiert ein zurückgekehrter Missionar einen Vater, der diesen Gedanken genau auf den Punkt brachte, als er zu seinen Kindern sagte: Wir brauchen hier weniger Wifi und mehr Nefi. Ich habe 5 Jahre in Westafrika verbracht und dort erlebt, dass viele Menschen das Evangelium auf ganz natürliche, furchtlose Weise an die erste Stelle setzen. Ein Beispiel dafür ist der Name einer Werkstatt für Reifenreparatur in Ghana, die auch Autoräder auswuchtet. Der Besitzer hat die Firma Ausricht nach deinem Willen genannt. Wir erfahren wahrhaftig dauerhaft Freude, wenn der Erretter und sein Evangelium zu dem Gerüst werden, um das herum wir unser Leben aufbauen. Es kann aber leicht passieren, dass stattdessen weltliche Dinge zum Gerüst werden und das Evangelium nur noch Sonderzubehör ist oder man eben sonntags 2 Stunden zur Kirche geht. Ist dies der Fall, ist es so, als ob wir unseren Lohn in einen löchrigen Beutel stecken. Haggai fordert uns auf, uns voll und ganz zu engagieren, unser Bestes zu geben. Das Evangelium, wenn man in Australien sagt, fair dinkum zu leben, ist also ehrlich oder ernst damit zu meinen. Jemand ist fair dinkum, wenn es so ist, wie er es von sich sagt. Als ich Rugby spielte, habe ich ein wenig darüber gelernt, fair dinkum zu sein, um mein Bestes zu geben. Ich habe erfahren, dass ich am meisten Freude am Spiel hatte, wenn ich mich ganz besonders ins Zeug legte und wirklich alles gab. Mein Lieblingsjahr bei Rugby war das Jahr nach der Highschool. Das Team, dem ich angehörte, war sowohl talentiert als auch engagiert. In dem Jahr waren wir die Champions. Aber eines Tages sollten wir gegen ein weniger qualifiziertes Team antreten. Nach dem Spiel waren wir alle mit Freundinnen verabredet, die wir zum großen alljährlichen Tanzabend ausführen wollten. Ich dachte, dass es ein leichtes Spiel werden würde und mich möglichst nicht verletzen wollte, damit ich den Tanzabend dann uneingeschränkt genießen konnte. Im Spiel gingen wir nicht so engagiert vor und wir verloren. Zu allem Unglück hatte ich nach dem Spiel eine stark geschwollene, dicke Lippe, mit der ich für meine wichtige Verabredung nicht gerade vorteilhaft aussah. Vielleicht musste ich etwas lernen. Eine ganz andere Erfahrung machte ich später in einem Spiel, bei dem ich wirklich alles gab. Dabei rannte ich einmal mit voller Wucht in einen Zweikampf und hatte augenblicklich Schmerzen im Gesicht. Mein Vater hatte mir beigebracht, dem Gegner niemals zu zeigen, wenn ich verletzt war. So spielte ich noch bis zum Ende weiter. Als ich dann abends etwas essen wollte, merkte ich, dass ich nicht zubeißen konnte. Am nächsten Morgen fuhr ich zum Krankenhaus und das Röntgenbild bestätigte, dass mein Kiefer gebrochen war. Für die nächsten 6 Wochen wurde mir der Kiefer so verdrahtet, dass ich den Mund nicht öffnen konnte. Aus diesem Gleichnis von der dicken Lippe und dem gebrochenen Kiefer habe ich etwas gelernt. Obwohl ich mich erinnere, dass ich mich in den 6 Wochen, in denen ich nur Flüssiges zu mir nehmen konnte, vergebens nach fester Nahrung sehnte, bedauere ich den Kieferbruch nicht, weil er daher rührte, dass ich wirklich alles gegeben hatte. Aber die dicke Lippe bedauere ich, weil sie dafür steht, dass ich mich zurückgehalten hatte. Wenn wir alles geben, was wir können, heißt das nicht, dass wir beständig von Segnungen umgeben oder immer erfolgreich sind. Es bedeutet aber, dass wir Freude haben. Freude ist kein vergängliches Vergnügen oder vorübergehendes Glücksgefühl. Freude dauert fort und beruht auf unserem Bemühen, vom Herrn angenommen zu werden.
Ein Beispiel für jemanden, der so angenommen wurde, findet sich in der Geschichte von Oliver Granger. Präsident Boyd K. Peck hat einmal gesagt, als die Heiligen aus Kirtland vertrieben wurden, blieb Oliver Granger zurück, um ihren Besitz, um das Wenige, was dafür zu bekommen war, zu veräußern. Doch die Aussicht, dann noch etwas Geld zu machen, war sehr gering und es gelang ihm auch nicht. Er war von der ersten Präsidentschaft zu etwas beauftragt worden, was schwierig, wenn so nicht sogar unmöglich war. Aber der Herr lobte ihn mit diesen Worten für seine offenkundig erfolglosen Anstrengungen. Ich gedenke meines Knechtes Oliver Granger, siehe, wahrlich, ich sage ihm, sein Name wird von Generation zu Generation in heiligem Andenken gehalten werden, für immer und immer, spricht der Herr. Darum soll er ernstlich für die Erlösung der ersten Präsidentschaft meiner Kirche kämpfen. Und wenn er fällt, so wird er sich wieder erheben. Denn sein Opfer wird mir heiliger sein als sein Zuwachs, spricht der Herr. Das mag für uns alle gelten. Es sind nicht unsere Erfolge, sondern vielmehr unsere Opfer und Anstrengungen, die vor dem Herrn zählen. Ein weiteres Beispiel für einen wahren Jünger Christi ist eine liebe Freundin von uns in der Elfenbeinküste in Westafrika. Diese wunderbare, treue Schwester war von ihrem Mann über einen längeren Zeitraum auf schreckliche Weise emotional und manchmal sogar körperlich misshandelt worden. Sie hatte sich schließlich scheiden lassen. Dennoch ließ sie nie in ihrem Glauben und ihrer Güte nach. Aufgrund der Grausamkeiten ihres Mannes war sie jedoch lange Zeit zutiefst verletzt. Sie beschrieb mit eigenen Worten, was geschah. Obwohl ich sagte, ich hätte ihm vergeben, schlief ich stets mit einer inneren Wunde. Ich verbrachte jeden Tag mit dieser Wunde. Es fühlte sich an, als ob ich innerlich brannte. Viele Male flehte ich den Herrn im Gebet an, dies von mir zu nehmen. Doch der Schmerz war so heftig, dass ich fest davon überzeugt war, mein Leben lang damit zubringen zu müssen. Es schmerzte mehr als der Tod meiner Mutter, als ich noch ein Kind war. Es schmerzte mehr als der Tod meines Vaters und sogar mehr als der meines Sohnes. Es war, als ob der Schmerz sich immer weiter ausbreitete, bis er mich innerlich völlig einnahm, sodass ich meinte, ich könne jederzeit sterben. Dann wieder fragte ich mich, was der Retter wohl in meiner Situation getan hätte, und ich konnte nur sagen, es ist einzig zu viel, Herr. Eines Morgens suchte ich nach diesem inneren Schmerz und forschte bis in die Tiefen meiner Seele nach. Aber er war nirgends zu finden. In Gedanken ging ich rasch all das durch, weshalb ich verletzt sein konnte, aber ich spürte den Schmerz nicht mehr. Ich wartete den ganzen Tag ab, ob ich diesen inneren Schmerz wieder spüren würde, aber er war nicht da. Da kniete ich nieder und dankte Gott dafür, dass er das Sühnopfer des Herrn für mich hatte wirken lassen. Diese Schwester ist heute glücklich verheiratet und an einen wunderbaren, glaubenstreuen Mann gesiegelt, der sie von Herzen liebt. Was für eine Einstellung sollten wir also als wahre Jünger Christi haben? Und was ist das Evangelium uns wert, wenn wir überlegen, wie es uns geht, wie Haggai es sagte, und unser Verhalten überdenken? Mir gefällt das Beispiel von der richtigen Einstellung, die König Lamonis Vater bewies. Sie wissen ja, wie zornig er anfangs war, als er feststelle, dass sein Sohn von Ammon, einem Nephiten, die von den Lamaniten gehasst wurden, begleitet wurde. Er zog sein Schwert, um mit Ammon zu kämpfen, und hatte unversehens Ammons Schwert an der Kehle. Nun sprach der König auch Furcht, sein Leben zu verlieren. Wenn du mich verschonst, will ich dir gewähren, was auch immer du erbittest. Ja, bis zur Hälfte des Reiches. Beachten Sie sein Angebot. Sein halbes Reich für sein Leben. Doch später, als er das Evangelium verstanden hatte, machte er ein anderes Angebot. Der König sprach, was soll ich tun, dass ich dieses ewige Leben habe, von dem du gesprochen hast? Ja, was soll ich tun, dass ich aus Gott geboren werde und dieser schlechte Geist mir aus der Brust gerissen werde und ich seinen Geist empfange, damit ich mit Freude erfüllt werde, damit ich nicht am letzten Tag verstoßen werde? Siehe, sprach er, ich will alles hergeben, was ich besitze. Ja, ich will mein Königreich entsagen, damit ich diese große Freude empfangen kann. Diesmal war er bereit, sein ganzes Reich herzugeben, weil das Evangelium wertvoller war als alles, was er besaß. Er meinte es also ernst mit dem Evangelium, verdenken. Somit lautete die Frage an jeden von uns. Meinen wir es ebenfalls verdenken mit dem Evangelium? Denn wer halbherzig ist, ist nicht verdenken, und Gott ist nicht dafür bekannt, dass er die Lauen mit Lob überschüttet. Es gibt keinen Schatz, kein Hobby, keinen Status, keine sozialen Medien, keine Videospiele, keine Sportart, keine Verbindung zu einem Prominenten, noch irgendetwas sonst auf der Erde, was kostbarer ist als das ewige Leben. Deshalb empfiehlt der Herr allen, ihr Verhalten zu überdenken. Überlegt doch, wie es euch geht. Nefer fasst meine Gefühle am besten in Worten. Ich frohlocke in meinem Jesus, denn er hat meine Seele von der Hölle erlöst. Sind wir wahre Nachfolger dessen, der alles für uns gegeben hat, dessen unser Erlöser und unser Fürsprecher ist? Dessen, der bei seinem Sühnopfer alles gegeben hat und dies auch heute noch tut in seiner Liebe, seiner Barmherzigkeit und seinem Wunsch, dass wir ewige Freude erlangen. Ich bitte alle, die diese Worte hören und lesen, inständig. Bitte warten Sie nicht damit, alles zu geben, bis Sie irgendwann in einer Zukunft, die es nicht gibt, dazu kommen. Werden Sie heute verdenken und verspüren Sie die Freude. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Not long ago, I woke up and prepared to study the scriptures.
Vor kurzem wachte ich auf und bereitete mich auf mein Schriftstudium vor. Ich nahm mein Smartphone, setzte mich auf einen Stuhl neben dem Bett und wollte die App Archiv Kirchenliteratur öffnen. Ich entsperrte mein Telefon und wollte gerade mit dem Studium anfangen, als ich ein halbes Dutzend Benachrichtigungen über Textnachrichten und E-Mails sah, die während der Nacht eingegangen waren. Ich dachte, ach, ich lese schnell die Nachrichten und dann widme ich gleich den Schriften. Nun ja, 2 Stunden später las ich immer noch Textnachrichten, E-Mails, Kurznachrichten und Posts in den sozialen Medien. Als ich merkte, wie spät es war, machte ich mich hektisch fertig. An diesem Morgen versäumte ich mein Schriftstudium und erhielt folglich nicht die erhoffte geistige Nahrung. Viele von Ihnen kennen das bestimmt auch. Die moderne Technik ist für uns in vielerlei Hinsicht ein Segen. Sie kann uns mit Freunden und der Familie verbinden und uns mit Informationen und Nachrichten über aktuelle Ereignisse in aller Welt versorgen. Sie kann uns aber auch von der wichtigsten Verbindung ablenken, unserer Verbindung zum Himmel. Ich wiederhole, was unser Prophet, Präsident Russell M. Nelson, gesagt hat. Wir leben in einer komplexen, zunehmend streitbaren Welt. Durch ständig verfügbare soziale Medien und Nachrichten rund um die Uhr werden wir unablässig mit Botschaften bombardiert. Wenn wir die geringste Hoffnung haben wollen, diese Unzahl von Stimmen und menschlichen Philosophien, die die Wahrheit bekämpfen, zu prüfen, müssen wir lernen, Offenbarung zu empfangen. Weiter hat Präsident Nelson uns gewarnt, es wird in künftigen Tagen nicht möglich sein, ohne den führenden, leitenden, tröstenden und steten Einfluss des Heiligen Geistes geistig zu überleben. Vor Jahren erzählte Präsident Boyd K. Packer von einer Herde Rotwild, die wegen heftigen Schneefalls außerhalb ihres natürlichen Lebensraums festsaß und möglicherweise verhungern würde. Wohlmeinende Leute versuchten, die Tiere zu retten und verteilten mehrere Wagenladungen Heu in dem Gebiet. Normalerweise fressen Hirsche und Rehe kein Heu, aber man hoffte, es würde sie wenigstens durch den Winter bringen. Leider wurden die meisten Tiere später tot aufgefunden. Sie hatten das Heu zwar gefressen, aber es hatte sie nicht genährt. Und so waren sie mit vollem Magen verhungert. Viele Nachrichten, mit denen wir im heutigen Informationszeitalter bombardiert werden, sind in geistiger Hinsicht damit vergleichbar. Wir können sie den ganzen Tag konsumieren, aber sie nähren uns nicht. Wo finden wir wahre geistige Nahrung? Meistens ist sie kein Trendthema in den sozialen Medien. Wir finden sie, wenn wir auf dem Weg der Bündnisse vorwärts streben, uns dabei beständig an der eisernen Stange festhalten und von der Frucht des Baumes des Lebens essen. Das bedeutet, dass wir uns bewusst jeden Tag Zeit nehmen müssen, uns von der Welt zu lösen und mit dem Himmel zu verbinden. In seinem Traum sah Lehi Menschen, die von der Frucht aßen, sich dann aber infolge des Einflusses, der von dem großen und geräumigen Gebäude, also dem Stolz der Welt, ausging, davon abwandten. Es ist möglich, dass junge Leute in einer Familie aufwachsen, die der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, angehört, dass sie alle für sie gedachten Versammlungen und Unterrichte besuchen, sogar an heiligen Handlungen im Tempel teilnehmen und dann auf verbotene Pfade abbiegen und verloren gehen. Wie kann das geschehen? Oft liegt es daran, dass sie zwar einiges tun, was nach außen hin geistig erscheint, dass sie aber nicht wahrhaft bekehrt sind. Sie sind gefüttert, aber nicht genährt worden. Ich habe aber auch viele von euch jungen Mitgliedern der Kirche kennengelernt, die stark, intelligent und glaubenstreu sind. Ihr wisst, dass ihr Söhne und Töchter Gottes seid und er euch ein Werk aufgetragen hat. Ihr liebt Gott mit eurem ganzen Herzen, aller Macht, ganzem Sinn und aller Kraft. Ihr haltet eure Bündnisse und dient anderen. Das fängt schon zu Hause an. Ihr übt Glauben aus, kehrt um und verbessert euch jeden Tag. Und das verschafft euch beständige Freude. Ihr bereitet euch auf die Segnung des Tempels und anderes vor, was euch als wahre Nachfolger des Erretters offensteht. Ihr tragt dazu bei, die Welt auf das zweite Kommen vorzubereiten, indem ihr alle einladet, zu Christus zu kommen und die Segnungen seines Sühnopfers zu empfangen. Ihr seid mit dem Himmel verbunden. Ja, ihr steht vor Herausforderungen, aber das geht jeder Generation so. Dies ist unsere Zeit und wir müssen gläubig, nicht ungläubig sein. Ich bezeuge, dass der Herr unsere Herausforderungen kennt und uns durch Präsident Nelsons Führung darauf vorbereitet, ihnen entgegenzutreten. Ich glaube, dass der vor kurzem erfolgte Aufruf des Propheten nach einer auf das Zuhause ausgerichteten Kirche, unterstützt durch das, was wir in unseren Gebäuden tun, uns helfen soll, in dieser Zeit der geistigen Unterernährung zu überleben, ja sogar zu gedeihen. Was bedeutet es, eine auf das Zuhause ausgerichtete Kirche zu sein? Ein Zuhause kann in den verschiedenen Teilen der Welt ganz unterschiedlich aussehen. Vielleicht gehören Sie zu einer Familie, die schon seit vielen Generationen in der Kirche ist. Oder Sie sind vielleicht das einzige Mitglied der Kirche in Ihrer Familie. Unter Ihnen sind Verheiratete und Ledige. Manche haben Kinder zu Hause, andere nicht. Ungeachtet Ihrer Lebensumstände können Sie Ihr Zuhause zum wichtigsten Ort machen, wo Sie das Evangelium lernen und leben. Das bedeutet einfach, dass man selbst die Verantwortung für seine Bekehrung und sein geistiges Wachstum übernimmt. Es bedeutet, dass man Präsident Nelsons Rat befolgt und das Zuhause in einen Schutzraum für den Glauben verwandelt. Der Widersacher wird Ihnen einreden wollen, dass geistige Nahrung nicht notwendig ist oder, was noch hinterlistiger ist, dass man damit warten kann. Er ist der Meister der Ablenkung und der Erfinder des Aufschiebens. Er wird Sie auf Dinge aufmerksam machen, die dringend erscheinen, in Wirklichkeit aber gar nicht wichtig sind. Er möchte, dass Sie sich so viele Sorgen machen, dass Sie das eine vernachlässigen, was notwendig ist. Wie dankbar bin ich doch für meine guten Eltern, die ihre Kinder in einem Zuhause aufgezogen haben, wo diese beständig geistig genährt wurden, wo es liebevolle Beziehungen gab und man sinnvollen Freizeitbeschäftigungen nachging. Die Lehren, die Sie mir in meiner Jugend vermittelten, sind mir sehr zugute gekommen. Liebe Eltern, bitte bauen Sie eine feste Beziehung zu Ihren Kindern auf. Sie benötigen mehr von Ihrer Zeit und nicht weniger. Die Kirche unterstützt Sie dabei. Unsere Erfahrungen in der Kirche können die geistige Ernährung, die zu Hause erfolgt, verstärken. Diese Art von Unterstützung durch die Kinder gab es dieses Jahr schon in der Sonntagsschule und in der Primarvereinigung. In den Versammlungen des aaronischen Priestertums und der jungen Damen geht es jetzt damit weiter. Ab Januar 2020 wird der Lehrplan für diese Versammlungen ein wenig angepasst. Es werden noch immer die relevanten Evangeliumsthemen besprochen, doch die Themen werden auf den Leitfaden Komm und folge mir nach für den Einzelnen und die Familie abgestimmt. Das ist eine kleine Änderung, die aber großen Einfluss auf die geistige Ernährung der Jugendlichen haben kann. Welche Unterstützung bietet die Kirche außerdem? In der Kirche nehmen wir vom Abendmahl, das uns jede Woche hilft, unsere Verpflichtungen gegenüber dem Erretter zu erneuern. Auch versammeln wir uns in der Kirche mit anderen Gläubigen, die die gleiche Verpflichtung eingegangen sind. Die liebevollen Beziehungen, die wir zu anderen Jüngern Jesu Christi entwickeln, können eine starke Stütze sein, wenn wir vor allem zu Hause ein Jünger sein wollen. Als ich 14 war, zog meine Familie in einen anderen Stadtteil. Das mag einem nicht als eine große Tragödie erscheinen, aber für mich war es damals verheerend. Es bedeutete, von Menschen umgeben zu sein, die ich nicht kannte. Es bedeutete, dass alle anderen jungen Männer in meiner Gemeinde eine andere Schule besuchten als ich. Mit meinen 14 Jahren dachte ich, wie konnten meine Eltern mir das nur antun? Mir war, als sei mein Leben ruiniert. Bei den Aktivitäten für die jungen Männer konnte ich dann aber die anderen Mitglieder meines Kollegiums kennenlernen und sie wurden meine Freunde. Außerdem nahmen die Mitglieder der Bischofschaft und die Berater für das aaronische Priestertum nach und nach Anteil an meinem Leben. Sie kamen zu Sportveranstaltungen, an denen ich teilnahm. Sie schrieben mir aufmunternde Zettel, die ich bis heute aufbewahrt habe. Sie hielten weiter Kontakt zu mir, als ich aufs College und schließlich auf Mission ging. Einer von ihnen war sogar am Flughafen, als ich wieder nach Hause kam. Ich werde für diese guten Brüder ewig dankbar sein und für die Mischung aus Liebe und hohen Erwartungen. Sie wiesen mir den Weg zum Himmel und mein Leben wurde schön, ich war glücklich und hatte Freude. Wie zeigen wir als Eltern und Führungsbeamten den Jugendlichen, dass sie den Weg der Bündnisse nicht allein gehen müssen? Zum einen bauen wir persönliche Beziehungen auf, zum anderen laden wir sie zu großen und kleinen Zusammenkünften ein, von FSY-Tagungen und Jugendlagern bis hin zu den wöchentlichen Kollegiums- oder Klassenaktivitäten. Diese Treffen können den Jugendlichen helfen, Glauben zu entwickeln und sich als Mitwirkende bei der großen Sache der Sammlung Israels zu betrachten. Unterschätzen Sie nie die Kraft, die daraus resultiert, dass man sich mit anderen versammelt, die ebenfalls versuchen, stark zu sein. Liebe Bischöfe und sonstige Führungsbeamte, konzentrieren Sie sich bitte darauf, die Jugendlichen und Kinder in Ihrer Gemeinde zu nähern. Sie benötigen mehr von Ihrer Zeit und nicht weniger. Ob Sie nun Führungsbeamter, Nachbar, Kollegiumsmitglied oder einfach ein Mitglied aus der Gemeinde sind, wenn Sie die Gelegenheit haben, auf einen jungen Menschen Einfluss zu nehmen, helfen Sie ihm, sich mit dem Himmel zu verbinden. Ihr Einfluss könnte genau die Unterstützung durch die Kirche sein, die er braucht. Brüder und Schwestern, ich bezeuge, dass Jesus Christus an der Spitze dieser Kirche steht. Er inspiriert die Führer der Kirche und führt uns zu der geistigen Nahrung, die wir brauchen, um in diesen letzten Tagen zu überleben und erfolgreich zu sein. Diese geistige Nahrung wird uns helfen, gläubig und nicht ungläubig zu sein. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Die Anwesenden singen nun gemeinsam mit dem Chor das Lied O fest wie ein Felsen, Nummer 56 im Gesangbuch. Nach dem Gesang hören wir von Elder D. Todd Christofferson vom Kollegium der 12 Apostel. Anschließend spricht Schwester Michelle Craig, erste Ratgeberin in der Präsidentschaft der jungen Damen, zu uns. Danach hören wir von Elder Dale G. Renland vom Kollegium der 12 Apostel.
This is the 189th semi-annual general conference of the Church.
Der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage.
Enos, der Prophet aus dem Buch Mormon und Enkelsohn Lehis, berichtet von einem einzigartigen Erlebnis, das er in jüngeren Jahren einmal gehabt hatte. Er war im Wald allein auf der Jagd und dachte darüber nach, was sein Vater Jakob ihn gelehrt hatte. Er berichtet, die Worte, die ich meinen Vater in Bezug auf das ewige Leben und die Freude der Heiligen oft hatte sprechen hören, waren mir tief ins Herz gedrungen. Seine Seele hungerte in geistiger Hinsicht. Und so kniete Enos nieder und betete. Dieses bemerkenswerte Gebet dauerte den ganzen Tag und bis in die Nacht hinein. Und daraufhin erhielt er bedeutsame Offenbarungen, Zusicherungen und Verheißungen. Wir können aus Enos Erlebnis vieles lernen. Heute möchte ich jedoch hervorheben, dass Enos sich daran erinnerte, dass sein Vater oft über die Freude der Heiligen gesprochen hatte. Vor 3 Jahren sprach Präsident Russell M. Nelson bei dieser Konferenz über Freude. Unter anderem hat er gesagt, die Freude, die wir empfinden, hat wenig mit unseren Lebensumständen, sondern vielmehr damit zu tun, worauf wir im Leben den Blick richten. Wenn wir Gottes Plan der Erlösung und Jesus Christus und sein Evangelium in unserem Leben in den Mittelpunkt stellen, können wir Freude verspüren, ganz gleich, was in unserem Leben geschieht oder nicht geschieht. Freude kommt von Christus und durch ihn. Für Heilige der letzten Tage ist Jesus Christus Freude. Ein Heiliger ist jemand, der durch die Taufe einen Bund im Evangelium geschlossen hat und bestrebt ist, Christus als sein Jünger nachzufolgen. Die Freude der Heiligen bezeichnet also die Freude, so wie Christus zu werden. Ich möchte über die Freude sprechen, die daraus entsteht, dass man die Gebote des Herrn befolgt, dass man durch den Herrn Leid und Schwächen überwindet und dass man wie der Herr wird, wie der Herr dient. Wir leben in einer hedonistischen Zeit, in der viele die Frage stellen, ob man die Gebote des Herrn überhaupt halten muss oder diese schlichtweg ignorieren. Nicht selten scheint es Leuten, die Gottes Vorgaben missachten, wie etwa das Gesetz der Keuschheit, Ehrlichkeit und die Heiligkeit des Sabbats, bestens zu gehen und sie genießen das Leben. Manchmal ergeht es ihnen anscheinend sogar besser als denen, die sich bemühen, gehorsam zu sein. Manch einer fragt sich dann vielleicht, ob sich die Mühe und Opfer überhaupt lohnen. Die alten Israeliten beklagten sich einmal, es hat keinen Sinn, Gott zu dienen. Was haben wir davon, wenn wir auf seine Anordnungen achten und vor dem Herrn der Heerscharen in Trauergewändern umhergehen? Darum preisen wir die Überheblichen glücklich, denn die Frevler haben Erfolg. Sie stellen Gott auf die Probe und kommen doch straflos davon. Doch der Herr sprach, wartet ab bis zu dem Tag, an dem ihr mein besonderes Eigentum sein werdet. Dann werdet ihr den Unterschied sehen zwischen dem Gerechten und dem Frevler, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Die Frevler haben vielleicht eine Zeit lang Freude an ihren Werken, doch sie währt nicht für immer. Die Freude der Heiligen ist anhaltend. Gott sieht alles im wahren Licht und durch seine Gebote können wir das auch. Und so werden wir um die Fallgruben und Schlaglöcher des irdischen Lebens herum manövriert und zur ewigen Freude hingeführt. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, wenn Gottes Gebote uns unterweisen, so geschieht dies im Hinblick auf die Ewigkeit. Denn Gott betrachtet uns so, als befänden wir uns in der Ewigkeit. Gott weilt in der Ewigkeit und er sieht die Dinge nicht so, wie wir sie sehen. Ich habe noch niemanden kennengelernt, der erst später im Leben zum Evangelium gefunden hat und sich nicht gewünscht hätte, er hätte es schon eher gekannt. Ach, diese schlechten Entscheidungen und Fehler, die ich hätte vermeiden können, sagt so jemand dann oft. Die Gebote des Herrn sind unsere Anleitung für bessere Entscheidungen und erfreulichere Ergebnisse. Wie sehr sollten wir uns doch freuen und dem Herrn danken, weil er uns diesen vortrefflicheren Weg gezeigt hat. Als Teenager fastete und betete Schwester Colombo Rosette Kamwanya aus der Demokratischen Republik Kongo, die momentan in der Elfenbeinküste Mission Abidjan West eine Mission erfüllt, 3 Tage lang, um herauszufinden, welchen Weg sie gemäß dem Willen Gottes einschlagen sollte. In einer beeindruckenden nächtlichen Vision wurden ihr 2 Gebäude gezeigt, ein Gemeindehaus und eines, von dem sie nun weiß, dass es ein Tempel ist. Sie fing an zu suchen und fand schon bald das Gebäude, das sie in ihrem Traum gesehen hatte. Auf dem Schild stand Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Schwester Kamanya ließ sich taufen und etwas später taten ihre Mutter und ihre 6 Brüder es ihr gleich. Schwester Kamanya erklärt, als ich das Evangelium fand, fühlte ich mich wie ein Vogel, der zuvor gefangen war, aber nun freigelassen wurde. Mein Herz war von Freude erfüllt. Ich spürte die Zusicherung, dass Gott mich liebt. Wenn wir die Gebote des Herrn halten, können wir seine Liebe leichter und besser verspüren. Der enge und schmale Pfad der Gebote führt direkt zum Baum des Lebens. Der Baum und seine Frucht, die das Süßeste und das Begehrenswerteste von allem ist, sind ein Symbol für die Liebe Gottes und füllen die Seele mit überaus großer Freude. Der Erretter hat gesagt, wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Zweitens, selbst wenn wir treu die Gebote halten, können Prüfungen und Schicksalsschläge unsere Freude beeinträchtigen. Doch wenn wir uns bemühen, diese Herausforderungen mit der Hilfe des Erretters zu überwinden, bewahrt dies die Freude, die wir bereits spüren und auch die Freude, die wir vorausahnen. Christus hat seinen Jüngern versichert, in der Welt seid ihr in Bedrängnis, aber habt Mut, ich habe die Welt besiegt. Wenn wir uns ihm zuwenden, ihm gehorchen, uns an ihn binden, werden Prüfungen und Kummer in Freude verwandelt. Ich möchte ein Beispiel anführen. 1989 war Jack Rushton Präsident des Pfahles Irvine in Kalifornien, in den USA. Bei einem Familienurlaub an der kalifornischen Küste ging Jack Buddy Surfen. Eine Welle schleuderte ihn auf einen Felsen unter Wasser. Dabei brach er sich Halswirbel und zog sich eine schwere Verletzung des Rückenmarks zu. Jack sagte später, als ich auf dem Felsen aufschlug, wusste ich augenblicklich, dass ich gelähmt sein werde. Er konnte nicht mehr sprechen und nicht einmal mehr selbstständig atmen. Angehörige, Freunde und Mitglieder aus dem Pfahl scharten sich um Bruder Rushton und seine Frau Joanne. Unter anderem bauten sie einen Teil des Hauses um, damit Jack sich dort mit seinem Rollstuhl bewegen konnte. In den darauffolgenden 23 Jahren war Joanne Jacks wichtigste Pflegerin. Joanne sprach einmal über die Berichte im Buch Mormon, aus denen hervorgeht, wie der Herr seinem Volk in dessen Bedrängnissen beigestanden und die Last leicht gemacht hat und betonte dann, ich staune oft darüber, wie leicht es mir fällt, für meinen Mann zu sorgen. Jacks Atmungssystem wurde modifiziert, sodass er wieder sprechen konnte. Und bald darauf wurde er als Sonntagsschullehrer und als Pfahlpatriarch berufen. Wenn er einen patriarchalischen Segen spendete, legte ein anderer Priestertumsträger Bruder Ashtons Hand auf den Kopf des Betreffenden und hielt die Hand und den Arm während des Segens fest. Jack starb am ersten Weihnachtsfeiertag 2012, nachdem er 22 Jahre lang treu seine Aufgaben erfüllt hatte. Einmal erklärte Jack in einem Interview, jeder hat Probleme in seinem Leben, das gehört nun mal zum Erdenleben dazu. Manche Leute meinen, dass Religion oder der Glaube an Gott einen vor Schlimmem bewahrt. Ich glaube nicht, dass es darum geht. Ich glaube, es geht um Folgendes. Wenn einem Schlimmes widerfährt, und das wird passieren, kommt man damit zurecht, wenn man starken Glauben hat. Mein Glaube hat nie gewankt. Das heißt aber nicht, dass ich keine Depressionen gehabt hätte. Ich war damit wohl zum ersten Mal an meine Grenzen gestoßen und konnte mich buchstäblich nirgendwo mehr hinwenden. Und so wandte ich mich an den Herrn. Und bis zum heutigen Tag spüre ich eine überschäumende Freude. Heutzutage werden diejenigen, die sich in puncto Kleidung, Unterhaltung und sexueller Reinheit an die Maßstäbe des Herrn halten wollen, in den sozialen Medien und in persönlichen Gesprächen manchmal gnadenlos angegriffen. Häufig müssen vor allem die Jugendlichen und jungen Erwachsenen und auch die Frauen und Mütter diesen Spott und diese Verfolgung aushalten. Es ist nicht leicht, über einer solchen Beschimpfung zu stehen. Aber denken Sie an die Worte von Petrus. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr selig zu preisen. Denn der Geist der Herrlichkeit, der Geist Gottes, ruht auf euch. Im Garten von Eden waren Adam und Eva in einem Zustand der Unschuld. Sie hatten keine Freude, denn sie kannten kein Elend. Als rechenschaftspflichtige Wesen finden wir Freude, indem wir Elend in jedweder Form überwinden, seien es Sünden, Prüfungen, Schwächen oder etwas anderes, was unserem Glück im Wege steht. Dies ist die Freude am Fortschritt auf dem Weg des Jüngerseins. Die Freude, Vergebung für unsere Sünden zu erhalten und Frieden im Gewissen zu haben. Die Freude daran, dass die eigene Seele sich erweitert und durch die Gnade Christi wächst. Der Erretter hat schließlich Freude daran, die Unsterblichkeit und das ewige Leben des Menschen zustande zu bringen. Präsident Russell M. Nelson hat über das Sühnopfer des Erretters gesagt: Wie bei allem ist Jesus Christus unser vollkommenes Vorbild. Er hat angesichts der vor ihm liegenden Freude das Kreuz auf sich genommen. Denken Sie einmal darüber nach. Damit er das Qualvollste ertragen konnte, was je auf Erden erduldet wurde, konzentrierte sich der Herr auf Freude. Und worin bestand die Freude, die vor ihm lag? Sicherlich gehörte dazu die Freude, dass er uns reinmachen, heilen und stärken würde. Die Freude, für die Sünden all derer zu zahlen, die umkehren würden. Die Freude, es Ihnen und mir zu ermöglichen, rein und würdig heimzukehren, um bei unseren himmlischen Eltern und unserer Familie zu leben. Auf ähnliche Weise ist die vor uns liegende Freude, die Freude, dem Erretter bei seinem Erlösungswerk zu helfen. Als Nachkommen und Erben Abrahams haben wir Teil daran, alle Familien der Erde mit den Segnungen des Evangeliums, und das sind die Segnungen der Errettung, ja des ewigen Lebens, zu segnen. Das erinnert an die Worte Almas. Dies ist mein Ruhm, dass ich vielleicht ein Werkzeug in den Händen Gottes bin, um irgendeine Seele zur Umkehr zu führen. Und dies ist meine Freude. Und siehe, wenn ich viele meiner Brüder wahrhaft reumütig sehe und dass sie zum Herrn, zu ihrem Gott kommen, dann ist meine Seele von Freude erfüllt. Aber ich freue mich nicht nur über meinen eigenen Erfolg, sondern meine Freude wird größer wegen des Erfolgs meiner Brüder, die oben im Land Nephi gewesen sind. Wenn ich nun an den Erfolg dieser meiner Brüder denke, wird mir die Seele entrückt, ja, so dass sie sich gleichsam vom Leib trennt. So groß ist meine Freude. Die Früchte unseres Dienstes für andere in der Kirche gehören auch zu der vor uns liegenden Freude. Selbst wenn wir entmutigt oder gestresst sind, können wir anderen geduldig dienen, wenn wir unseren Blick auf die Freude richten, Gott zu gefallen und seinen Kindern, unseren Brüdern und Schwestern, Licht, Unterstützung und Freude zu schenken. Letzten Monat waren Elder David Ebetna und seine Frau Susan in Haiti zur Weihung des Tempels in Port-au-Prince. Dort sprachen sie mit einer jungen Frau, deren Mann ein paar Tage zuvor bei einem tragischen Unfall ums Leben gekommen war. Sie weinten zusammen mit ihr. Doch am Sonntag stand diese gute Frau bei der Weihung als Ordnerin auf ihrem Posten und begrüßte alle, die in den Tempel kamen, mit einem herzlichen Lächeln. Ich glaube, dass die größte Freude der Heiligen aus dem Wissen entsteht, dass der Erretter sich für sie einsetzt, und niemand kann die Freude ermessen, die unsere Seele erfüllen wird, wenn wir Jesus für uns zum Vater beten hören. Mit Präsident Russell M. Nelson bezeuge ich, dass Freude eine Gabe für treue Heilige ist, die das Kreuz der Welt ertragen haben und die bewusst bemüht sind, ein rechtschaffenes Leben zu führen, wie Jesus Christus es gelehrt hat. Möge Ihre Freude voll sein. Darum bete ich im Namen Jesu Christi. Amen.
Als ich mich in diesem Sommer bei einem JD-Zeltlager von den Mädchen verabschiedete, drückte mir eine liebe junge Dame einen Zettel in die Hand. Darauf stand die Frage: Woran erkenne ich, dass Gott versucht, mir etwas mitzuteilen? Mir gefällt diese Frage. Unsere Seele sehnt sich nach einer Verbindung zu unserem ewigen Zuhause. Wir möchten spüren, dass wir gebraucht werden und zu etwas Nutze sind. Doch hin und wieder bereitet es uns Schwierigkeiten, zwischen unseren eigenen Gedanken und den sanften Eingebungen des Geistes zu unterscheiden. Propheten in alter und neuer Zeit haben erklärt, Wenn etwas einlädt und lockt, Gutes zu tun, kommt es von Christus. Präsident Russell Nelson hat eine einfache, eindrückliche Aufforderung ausgesprochen. Meine lieben Brüder und Schwestern, ich bitte Sie inständig, Ihre geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, auszubauen. Entscheiden Sie sich, die geistige Arbeit zu leisten, die nötig ist, damit Sie sich der Gabe des Heiligen Geistes erfreuen können und die Stimme des Geistes häufiger und klarer vernehmen. Es ist mir heute Morgen ein tiefes Bedürfnis, zu Ihnen über 4 Möglichkeiten zu sprechen, wie man seine geistige Fähigkeit, Offenbarung zu empfangen, ausbauen kann. Erstens, schaffen Sie bewusst Zeit und Raum, um Gottes Stimme zu vernehmen. Wenn Sie Ihre Entscheidungsfreiheit darauf verwenden, täglich etwas Zeit dafür zu reservieren, Gottes Stimme nahe zu sein, besonders durch das Buch Mormon, dann werden Sie seine Stimme mit der Zeit klarer vernehmen und sie wird Ihnen immer vertrauter werden. Im Gegensatz dazu können die Ablenkungen und der Lärm, die sich in der Welt, in unserem Zuhause und unserem Leben ausbreiten, es schwerer machen, Gottes Stimme zu hören. Diese Ablenkungen können uns in Herz und Sinn so einnehmen, dass für die sanften Eingebungen des Geistes kein Raum mehr bleibt. Der Prophet Joseph Smith hat erklärt, dass Gott sich einzelnen Menschen vorwiegend im stillen Kämmerlein offenbart hat, in der Wildnis oder auf dem Feld und gewöhnlich auch ohne Lärm oder Tumult. Der Satan will uns dadurch von Gottes Stimme absondern, dass er uns von solch ruhigen Orten fernhält. Wenn Gott mit leiser, sanfter Stimme spricht, müssen wir uns ihm nahen, um ihn hören zu können. Überlegen Sie nur, was wohl geschehen würde, wenn wir alles daran setzten, so mit dem Himmel verbunden zu bleiben, wie wir immer mit dem WLAN verbunden sein wollen. Wählen Sie sich eine Zeit und einen Ort aus, wo Sie jeden Tag auf Gottes Stimme achten wollen. Halten Sie dann diesen heiligen Termin genau ein, denn es hängt so viel davon ab. Zweitens, handeln Sie unverzüglich. Wenn Sie Eingebungen empfangen und daraufhin gezielt zur Tat schreiten, kann der Herr mit Ihnen arbeiten. Je öfter Sie handeln, desto vertrauter wird Ihnen die Stimme des Geistes. Sie werden immer besser erkennen, wie und wohin Gott Sie führt und wie bereitwillig er seine Absicht und seinen Willen offenbart. Wenn wir zögern, vergessen wir die Eingebung vielleicht oder verpassen die Chance, jemandem an Gottes Statt zu helfen. Drittens, erlangen Sie Ihren Auftrag vom Herrn. Wenn wir den Vater im Himmel anflehen, er möge uns zu jemandem führen, der unsere Hilfe braucht, erhört er ein solches Gebet offenbar besonders gern. Präsident Eyring hat uns ans Herz gelegt, nach Offenbarung zu trachten, indem wir Gott fragen, wem wir an seiner Stadt helfen können. Wenn Sie solche Fragen stellen, wird sich der Heilige Geist einstellen und Sie werden spüren, wie Sie leise angestoßen werden und Ihnen Gedanken dazu kommen, was Sie für jemand anders tun könnten. Wenn Sie dann hingehen und entsprechend handeln, sind Sie im Auftrag des Herrn unterwegs. Und dann sind Sie der Gabe des Heiligen Geistes würdig. Sie können beten und den Herrn um einen Auftrag bitten. Dann kann er Ihre gewöhnlichen Fähigkeiten dafür einsetzen, sein außergewöhnliches Werk zu vollbringen. Mein Großvater Fritz Hjalmar Lundgren wanderte mit 19 Jahren aus Schweden aus. Er kam ganz allein in Amerika an, mit einem Koffer und lediglich 6 Jahren formeller Schulbildung. Des Englischen nicht mächtig, machte er sich auf den Weg nach Oregon, wo er als Holzfäller arbeitete und sich zusammen mit meiner Großmutter und meiner Mutter der Kirche anschloss. Er leitete zwar nie eine Gemeinde, doch als treuer Heimlehrer half er über 50 Familien in der Kirche aktiv zu werden. Wie hat er das geschafft? Nach Großvaters Tod sah ich eine Schachtel mit Unterlagen von ihm durch und stieß auf einen Brief, geschrieben von einem Mann, der dank Großvaters Liebe zur Kirche zurückgekommen war. In dem Brief stand: Das Geheimnis von Bruder Fritz ist, glaube ich, dass er immer im Auftrag des himmlischen Vaters unterwegs ist. Bruder Wayne Simonis hatte den Brief geschrieben. Großvater hatte ihn besucht und jedes Mitglied der Familie Simonis kennengelernt. Irgendwann sagte Großvater ihnen, dass man sie brauchte und lud sie zur Kirche ein. Doch als Bruder Simonis an jenem Sonntag aufwachte, fand er sich in einer Zwickmühle wieder. Er hatte das Dach seines Hauses noch nicht ganz gedeckt und in derselben Woche wurde Regen erwartet. Er beschloss, zur Kirche zu gehen, Großvater die Hand zu schütteln, dann aber wieder nach Hause zu gehen und die Arbeiten am Dach fertigzustellen. Seine Familie könnte die Abendmahlsversammlung ja auch ohne ihn besuchen. So weit, so gut. Bis er später, als er auf dem Dach werkelte, jemanden die Leiter heraufsteigen hörte. Er schildert das so. Als ich aufsah, stand da plötzlich Bruder Fritz auf der obersten Sprosse. Er lächelte mich an. Mir war das zuerst peinlich. Ich kam mir wie ein kleiner Junge vor, der beim Schuleschwänzen erwischt worden war. Dann stieg Ärger in mir hoch. Doch Bruder Fritz zog einfach seinen Sakko aus und hängte es an die Leiter. Als er die Ärmel seines Hemdes hochkrempelte, wandte er sich mir zu und fragte, Bruder Simonis, haben Sie noch einen Hammer? Die Arbeit hier muss ja sehr wichtig sein, sonst wären Sie nicht schon ohne Ihre Familie gegangen. Und wenn sie so wichtig ist, möchte ich Ihnen gern helfen. Als ich ihm in die Augen blickte, sah ich darin nur Güte und christliche Liebe. Da verrauchte mein Zorn. Ich legte mein Werkzeug an jenem Sonntag nieder, folgte meinem guten Freund die Leiter hinunter und ging mit ihm zum Gemeindehaus zurück. Großvater hatte seinen Auftrag vom Herrn erhalten und er wusste, dass er nach verlorenen Schafen suchen musste. So wie die vier Männer ihren gelähmten Freund auf ein Dach trugen und von dort hinunterließen, damit Jesus Christus ihn heilen konnte, so führte Großvaters Auftrag ihn auf ein Dach hinauf. Der Herr schickt denen Offenbarung, die anderen gern helfen wollen. Viertens, haben Sie Glauben und Vertrauen. Kürzlich habe ich in den Heiligen Schriften von einem anderen großartigen Missionar gelesen, der seinen Auftrag vom Herrn erhalten hatte. Aaron unterwies gerade den König der Lamaniten und dieser fragte, weshalb nicht auch Aarons Bruder Ammon gekommen sei, ihn zu unterweisen. Und Aaron sprach zum König, siehe, der Geist des Herrn hat ihn woanders hinberufen. Jeder von uns hat seine eigene Mission zu erfüllen und zuweilen mag der Geist uns woanders hinberufen. Als Jünger Jesu Christi, die Bündnisse schließen und halten, stehen uns viele Wege offen, das Gottesreich zu errichten. Und als sein treuer Jünger oder seine treue Jüngerin können Sie persönliche Inspiration und Offenbarung empfangen, die in Einklang mit Gottes Geboten steht und auf Sie zugeschnitten ist. Sie haben im Leben eine einzigartige Mission und einzigartige Aufgaben zu erfüllen und werden zu diesem Zweck auf einzigartige Weise geführt. Nephi, Jareds Bruder und Mose mussten alle ein großes Gewässer überqueren und jeder machte das auf andere Weise. Nephi bearbeitete Holzstämme auf eine gediegene Machart. Jareds Bruder baute Wasserfahrzeuge, die dicht wie eine Schüssel waren und Mose zog auf trockenem Boden mitten durch das Meer. Jeder von ihnen erhielt ganz persönlich Weisung, auf den Einzelnen zugeschnitten und jeder von ihnen vertraute darauf und handelte entsprechend. Der Herr schaut auf diejenigen, die gehorchen und wird uns, wie Nephi es ausdrückt, einen Weg bereiten, damit wir das vollbringen können, was er gebietet. Beachten Sie, dass Nephi einen Weg sagt, nicht den Weg. Übersehen oder ignorieren wir womöglich persönliche Aufträge vom Herrn, weil er einen anderen Weg bereitet hat, als von uns erwartet? Mein Großvater wurde an einen ungewöhnlichen Ort geführt, im Anzug, auf ein Dach, an einem Sonntag. Vertrauen Sie darauf, dass Gott Sie führt, auch wenn das ganz anders ist, als Sie erwartet hatten oder als Sie es von anderen Leuten kennen. Heilige der letzten Tage gibt es in vielen Größen und Formen, doch alle sind vor Gott gleich. Schwarz und weiß, geknechtet und frei, männlich und weiblich, alleinstehend und verheiratet, arm und reich, jung und alt, ein Mitglied von klein auf und ein kürzlich Bekehrter. Ganz gleich, wer Sie sind oder womit Sie sich plagen, der Herr lädt Sie an seinen Tisch ein. Wenn es in Ihrem täglichen Leben taktgebend wird, den Willen des Vaters zu erfahren und zu tun, wird dies Sie dazu bringen, sich zu ändern und umzukehren. Das neue Programm der Kinder für der Kirche für Kinder und Jugendliche baut darauf auf, dass man lernt, nach Offenbarung zu streben, herausfindet, was man nach dem Willen des Herrn tun soll und dann dementsprechend handelt. Jeder von uns kann unabhängig von Alter oder Lebensumständen eifrig streben, empfangen und handeln. Wenn Sie sich an dieses ewige Muster halten, das für die heutige Zeit bestimmt ist, werden Sie Jesus Christus näher kommen, sowie seiner Liebe, seinem Licht, seiner Weisung, seinem Frieden und seiner heilenden, helfenden Macht. Sie werden Ihre geistige Fähigkeit ausbauen, Tag um Tag ein Werkzeug in Gottes Händen dafür zu sein, sein großes Werk zu vollbringen. Im Namen Jesu Christi. Amen.
Letzten April hatte ich die große Freude, den Kinshasa-Tempel in der Demokratischen Republik Kongo zu weihen. Man kann gar nicht in Worte fassen, wie sehr sich die treuen Kongolesen und ich uns freuten, dass in ihrem Land ein Tempel geweiht wurde. Wenn man diesen Tempel betritt, sieht man ein Gemälde mit dem Titel »Die Kongo-Wasserfälle«. Für die Tempelbesucher ist dies ein sinnfälliger Hinweis auf die unerschütterliche Hingabe, die man braucht, um sich in Jesus Christus zu verankern und den im Plan unseres himmlischen Vaters vorgezeichneten Weg der Bündnisse zu gehen. Die auf dem Gemälde dargestellten Wasserfälle erinnern an einen Brauch, der vor über 100 Jahren unter den ersten christlichen Bekehrten im Kongo üblich war. Vor ihrer Bekehrung hatten sie leblose Götzen angebetet und geglaubt, diese Gegenstände hätten übernatürliche Kräfte. Nach ihrer Bekehrung pilgerten sie zu einem der zahllosen Wasserfälle am Lauf des Kongos, wie etwa dem Nsongo-Wasserfall. Als Zeichen für Gott und die Menschen, dass sie ihre alten Traditionen aufgegeben und Jesus Christus angenommen hatten, warfen sie die vormals angebeteten Götzen in den Wasserfall. Sie warfen die Götzen absichtlich nicht in ein ruhiges, flaches Gewässer, sondern in einen tosenden, großen Wasserfall, aus dem die Götzen nicht wieder hervorgeholt werden konnten. Dies war ein Sinnbild für die noch neue und dennoch unerschütterliche Hingabe an Jesus Christus. Menschen an anderen Orten und zu anderen Zeiten bewiesen ihre Hingabe an Jesus Christus auf ganz ähnliche Weise. Im Buch Mormon lesen wir von den Anti-Nephi-Lehiern, die die Waffen ihrer Auflehnung niederlegten und sie tief in der Erde begruben als ein Zeugnis vor Gott, dass sie niemals wieder ihre Waffen benutzen würden. Auf diese Weise versprachen sie, die Lehren Gottes zu befolgen und von ihrer Verpflichtung nicht mehr abzuweichen. In diesem Handeln lag der Anfang davon, dass sie sich zum Herrn bekehrten und niemals abfielen. Sich zum Herrn bekehren bedeutet, dass man von dem Handeln ablässt, das von alten Glaubenssätzen bestimmt wird, und neue annimmt, die auf dem Glauben an den Plan des Vaters im Himmel und an Jesus Christus und sein Sühnopfer beruhen. Dieser Wandel ist mehr als die intellektuelle Annahme der Lehren des Evangeliums. Er formt unsere Persönlichkeit, wandelt unser Verständnis vom Sinn des Lebens und führt zu unwandelbarer Treue gegenüber Gott. Persönliche Wünsche, die dem entgegenstehen, dass man im Erretter verankert ist und den Weg der Bündnisse geht, verblassen und werden durch die Entschlossenheit ersetzt, sich dem Willen des Vaters im Himmel zu fügen. Die Bekehrung zum Herrn beginnt mit einer unerschütterlichen Hingabe an Gott und dann macht man diese Hingabe zu einem Teil von sich selbst. Das Verinnerlichen dieser Hingabe dauert das ganze Leben an und erfordert Geduld und fortlaufende Umkehr. Schließlich wird diese Hingabe ein Teil dessen, was wir sind, untrennbar an unser Selbstverständnis gekoppelt und in unserem Leben stets sichtbar. So wie wir unter keinen Umständen unseren eigenen Namen vergessen, vergessen wir auch keine Hingabe, die uns ins Herz geschrieben ist. Gott fordert uns auf, alte Gewohnheiten vollständig abzulegen und ein neues Leben in Christus zu beginnen. Dies geschieht, wenn wir Glauben an den Erretter entwickeln, und es beginnt damit, dass wir das Zeugnis derer hören, die Glauben haben. Danach vertieft sich der Glaube, indem wir auf eine Art und Weise handeln, die uns noch fester in ihm verankert. Es wäre schön, wenn wir vermehrten Glauben übertragen könnten wie eine Grippe oder Schnupfen. Dann würde schon ein geistiges Niesen den Glauben anderer festigen. Aber so funktioniert es nicht. Der Glaube kann nur wachsen, wenn der Einzelne im Glauben handelt. Dazu regen uns oft die Aufforderungen anderer an, aber wir können den Glauben eines anderen nicht wachsen lassen oder uns allein auf andere verlassen, um unseren eigenen Glauben zu stärken. Damit unser Glaube wachsen kann, müssen wir uns dafür entscheiden, etwas zu tun, was den Glauben stärkt, wie etwa das Gebet, das Schriftstudium, die Teilnahme am Abendmahl oder der Dienst am Nächsten. Wenn unser Glaube an Jesus Christus wächst, gibt Gott uns die Gelegenheit, ihm etwas zu versprechen. Diese Bündnisse, denn so werden diese Versprechen genannt, künden von unserer Bekehrung. Bündnisse bilden auch eine sichere Grundlage für geistigen Fortschritt. Wenn wir uns zur Taufe entschließen, beginnen wir, den Namen Jesu Christi auf uns zu nehmen, und wir wollen uns mit ihm identifizieren. Wir geloben, so wie er zu werden und uns seine Eigenschaften anzueignen. Bündnisse verankern uns im Erretter und befördern uns auf dem Weg, der in unsere himmlische Heimat führt, weiter. Die Macht der Bündnisse hilft uns, an der mächtigen Herzenswandlung festzuhalten, unsere Bekehrung zum Herrn zu vertiefen und das Abbild Christi noch vollendeter in unserem Gesichtsausdruck erkennbar werden zu lassen. Halbherzige Hingabe an unsere Bündnisse aber bietet für gar nichts eine Gewähr. Wir mögen versucht sein zu schummeln, alte Gewohnheiten in ruhiges Wasser zu werfen oder unsere Waffen der Auflehnung so zu vergraben, dass die Griffe noch herausschauen. Doch mit einer wetterwendischen Hingabe an unsere Bündnisse öffnen wir nicht die Tür zur heiligenden Macht vom Vater im Himmel und Jesus Christus. Unsere Entschlossenheit, unsere Bündnisse zu halten, darf nicht an Bedingungen geknüpft sein oder dem Wandel unserer Lebensumstände angepasst werden. Wir müssen Gott genauso treu sein wie der zuverlässige Fluss Kongo in der Nähe des Kinshasa-Tempels. Dieser Fluss ist im Gegensatz zu den meisten anderen Flüssen das ganze Jahr über gut gefüllt und er gießt pro Sekunde fast 41.000 Kubikmeter Wasser in den Atlantik. Der Erretter forderte seine Jünger auf, zuverlässig und standhaft zu sein. Er sagte: Entscheidet euch daher in eurem Herzen, dass ihr das tut, was ich euch lehre und gebiete. Wenn wir uns bewusst dafür entscheiden, unsere Bündnisse zu halten, kann Gottes Verheißung dauerhafter Freude vollständig in Erfüllung gehen. Viele treue Heilige der letzten Tage haben bewiesen, dass sie sich bewusst dafür entschieden haben, ihre Bündnisse mit Gott zu halten und haben sich für immer geändert. Ich möchte Ihnen von drei solchen Menschen erzählen. Bruder Banza Myochoko, Schwester Banza Regine und Bruder Mbui Enki Tabungi. 1977 lebte Familie Banza in Kinshasa im Land Zaire, das jetzt Demokratische Republik Kongo heißt. In ihrer protestantischen Kirchengemeinde waren die Banzas hoch angesehen. Da sie so begabt waren, sorgte ihre Kirche dafür, dass die junge Familie zum Studium in die Schweiz ziehen konnte und vermittelte ein Universitätsstipendium. Als Bruder Banza in Genf mit dem Bus zur Universität fuhr, sah er oft eine kleine Kirche, auf der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, stand. Er fragte sich: Hat Jesus Christus jetzt in dieser letzten Zeit Heilige? Schließlich kam er zu dem Ergebnis, dass er sich das einmal ansehen sollte. Bruder Banza und seine Frau wurden in dem Zweig herzlich aufgenommen. Sie stellten einige Fragen über das Wesen Gottes, die sie schon lange mit sich herumtrugen, wie etwa: Wenn Gott ein Geist ist, wie der Wind, wie können wir dann in seinem Ebenbild erschaffen worden sein? Wie kann er auf einem Thron sitzen? Sie hatten noch nie eine zufriedenstellende Antwort erhalten, bis die Missionare ihnen kurz die wiederhergestellte Lehre erklärten. Als die Missionare gegangen waren, schauten die Banzas einander an und sagten: Haben wir nicht gerade die Wahrheit gehört? Sie kamen weiterhin zur Kirche und trafen sich mit den Missionaren. Sie wussten, dass ihre Taufe in der wiederhergestellten Kirche Jesu Christi Folgen haben würden. Sie würden ihre Stipendien verlieren. Ihre Aufenthaltserlaubnis würde ihnen entzogen werden und sie würden mit ihren beiden kleinen Kindern die Schweiz verlassen müssen. Dennoch ließen sie sich im Oktober 1979 taufen und konfirmieren. 2 Wochen nach ihrer Taufe kehrten Bruder Banza und seine Frau nach Kinshasa zurück. Sie waren die beiden ersten Mitglieder der Kirche in ihrem Land. Die Mitglieder im Zweig Genf blieben in Kontakt mit ihnen und halfen ihnen, Kontakt zu Führern der Kirche herzustellen. Die Banzas wurden ermutigt, treu die verheißene Zeit abzuwarten, da Gott seine Kirche in Zaire aufrichten würde. Unterdessen studierte ein weiterer Austauschstudent aus Zaire, Bruder Mbui, in Belgien. Er ließ sich 1980 in der Gemeinde Brüssel taufen. Bald darauf erfüllte er eine Vollzeitmission in England. Und Gott wirkte seine Wunder. Als Bruder Mbui nach Zaire zurückkam, war er das dritte Mitglied in der Kirche in seiner Heimat. Mit Erlaubnis seiner Eltern wurden anfangs bei ihm daheim die Versammlung der Kirche abgehalten. Im Februar 1986 wurde der Regierung ein Gesuch auf offizielle Anerkennung der Kirche vorgelegt. Dafür brauchte man die Unterschrift von 3 Bürgern des Landes Zaire. Die 3 glücklichen Unterzeichner des Gesuches waren Bruder Banza, Schwester Banza und Bruder Mbui. Diese unerschütterlichen Mitglieder erkannten die Wahrheit, als sie sie hörten. Sie schlossen bei der Taufe einen Bund, der sie im Erretter verankerte. Im übertragenen Sinn hatten sie ihre alten Gewohnheiten in einen tosenden Wasserfall geworfen und hatten nicht vor, sie dort wieder herauszuholen. Der Weg der Bündnisse war nie einfach. Politische Unruhen, unregelmäßiger Kontakt zu Führern der Kirche und unvermeidliche Schwierigkeiten beim Aufbau einer Gemeinschaft von Heiligen hätten weniger Entschlossene abschrecken können. Bruder Banza und seine Frau aber hielten treu an ihrem Glauben fest. 33 Jahre nachdem sie das Gesuch um offizielle Anerkennung der Kirche in Zaire unterzeichnet hatten, waren sie bei der Weihung des Kinshasa-Tempels zugegen. Heute sind die Banzas hier im Konferenzzentrum. Sie werden begleitet von ihren beiden Söhnen, Junior und Phil, und ihren Schwiegertöchtern Annie und Yu-Yu. 1986 waren Junior und Phil die Ersten, die sich in Zaire taufen ließen. Bruder Mbui verfolgt diese Versammlung von Kinshasa aus mit seiner Frau Maggie und ihren 5 Kindern. Diese Pioniere verstehen die Bedeutung und die Folgen der Bündnisse, mit denen sie dahin gebracht wurden, dass sie den Herrn, ihren Gott, erkannten und dass sie sich an Jesus Christus, ihrem Erlöser, freuten. Wie verankern wir uns im Erretter und bleiben so treu wie diese und zehntausende andere kongolesische Mitglieder, die ihrem Beispiel folgten, und Millionen andere auf der ganzen Welt? Der Erretter hat uns erklärt. Der Erretter hat es uns erklärt. Jede Woche nehmen wir vom Abendmahl und schließen einen Bund mit unserem himmlischen Vater. Wir versprechen, unser Wesen mit dem des Erretters zu verbinden, indem wir unsere Bereitschaft bekunden, seinen Namen auf uns zu nehmen, immer an ihn zu denken und seine Gebote zu halten. Wenn wir uns jede Woche gründlich auf diese Bündnisse vorbereiten und sie würdig eingehen, verankern wir uns im Erretter. Es fällt uns leichter, unsere Hingabe zu verinnerlichen, und wir werden auf dem Weg der Bündnisse kraftvoll weiter befördert. Bitte verpflichten Sie sich dazu, Ihr Leben lang den Weg eines Jüngers zu gehen. Schließen Sie Bündnisse und halten Sie sie. Werfen Sie Ihre alten Gewohnheiten in einen tiefen, tosenden Wasserfall. Vergraben Sie Ihre Waffen der Auflehnung so, dass die Griffe nicht mehr herausschauen. Dank des Sühnopfers Jesu Christi wird es für Sie immer ein Segen sein, wenn Sie Bündnisse mit dem aufrichtigen Vorsatz eingehen, diese zuverlässig zu halten. Sie werden mehr wie der Erretter, wenn Sie immer an ihn denken, ihm folgen und ihn anbeten. Ich bezeuge, dass er die feste Grundlage ist. Er ist zuverlässig und seine Verheißungen sind gewiss. Im Namen Jesu Christi, Amen.
Wir bedanken uns bei allen, die mitgewirkt haben, und danken auch dem Tabernakelchor am Tempelplatz für die schöne Musik am heutigen Vormittag. Der Chor erfreut uns nun mit dem PV-Lied Glaube. Der Schlusssprecher in dieser Versammlung ist Präsident Dallin H. Oaks, erster Ratgeber in der ersten Präsidentschaft. Nach seinen Worten schließt der Chor die Versammlung mit dem Lied O Fülle des Heiles. Das Schlussgebet spricht dann Elder Stephen R. Bangerter von den 70ern.
Liebe Brüder und Schwestern, in einem Brief, den ich vor einiger Zeit erhielt, wird das Thema meiner Ansprache angeschnitten. Die Verfasserin erwog eine Eheschließung im Tempel mit einem Mann, dessen Partnerin für die Ewigkeit verstorben war. Sie würde dann eine zweite Ehefrau werden. Sie stellte mir die Frage, ob sie im Jenseits ein eigenes Zuhause haben oder mit ihrem Mann und seiner ersten Frau leben müssen würde. Ich sagte ihr einfach, vertrauen Sie auf den Herrn. Von jemandem, der mir sehr am Herzen liegt, habe ich etwas gehört, was ich mit seiner Erlaubnis nun erzählen möchte. Nach dem Tod seiner geliebten Frau und der Mutter seiner Kinder heiratete ein Vater erneut. Einige der erwachsenen Kinder hatten etwas gegen die neue Ehe und baten einen nahen Verwandten, der ein angesehener Führer der Kirche war, um Rat. Er hörte sich ihre Einwände an, in denen es um die Zustände und die Beziehungen in der Geisterwelt oder den Reichen der Herrlichkeit nach dem jüngsten Gericht ging. Dann sagte er, ihr macht euch über die falschen Probleme Gedanken. Ihr solltet euch lieber darum kümmern, ob ihr dorthin gelangt. Konzentriert euch darauf. Wenn ihr das schafft, wird alles noch viel herrlicher sein, als ihr es euch vorstellen könnt. Zitat Ende. Welch tröstliche Lehre. Vertrauen Sie auf den Herrn. Aus Briefen weiß ich, dass auch andere mit Fragen ringen, die die Geisterwelt betreffen, die wir nach unserem Tod bis zu unserer Auferstehung bewohnen werden. Einige gehen davon aus, dass in der Geisterwelt viele der derzeitigen Umstände und Probleme des irdischen Lebens weiterhin bestehen. Was wissen wir aber schon wirklich über die Zustände in der Geisterwelt? Ich stimme einem Religionsdozenten an der BYU zu, der in einem Artikel zu diesem Thema schreibt, wenn wir uns fragen, was wir aus den Standardwerken über die Geisterwelt wissen, lautet die Antwort, nicht so viel, wie wir oft denken. Zitat Ende. Aus den Heiligen Schriften wissen wir natürlich, dass unser Geist nach dem Tod des Körpers in der Geisterwelt weiterlebt. Aus den Schriften geht auch hervor, dass die Geisterwelt unterteilt ist zwischen denen, die im Leben rechtschaffen oder gerecht waren, und denen, die schlecht waren. Dort wird auch beschrieben, wie einige treue Geister den Schlechten oder Widersetzlichen das Evangelium predigen. Vor allem aber zeigt neuzeitliche Offenbarung auf, dass das Erlösungswerk in der Geisterwelt fortgeführt wird. Und auch wenn wir ermahnt werden, unsere Umkehr im Erdenleben nicht aufzuschieben, wird uns gesagt, dass dort Umkehr in gewissem Maße möglich ist. Das Erlösungswerk in der Geisterwelt besteht darin, die Geister von dem zu befreien, was in den Schriften häufig als Gefangenschaft beschrieben wird. In der Geisterwelt befindet sich jeder gewissermaßen in Gefangenschaft. In Präsident Joseph F. Smiths großer Offenbarung, die als Abschnitt 138 im Buch Lehre und Bündnisse kanonisiert wurde, heißt es, dass die rechtschaffenen Toten, die sich in einem Zustand des Friedens befanden, während sie auf die Auferstehung warteten, die lange Abwesenheit ihres Geistes von ihrem Leib als Gefangenschaft betrachtet hatten. Die Schlechten erleiden außerdem noch eine weitere Gefangenschaft. Weil sie von ihren Sünden nicht umgekehrt sind, befinden sie sich im Gefängnis der Geister, wie es der Apostel Petrus nennt. Diese Geister werden als gebunden oder Gefangene beschrieben. Sie werden in die äußere Finsternis hinausgestoßen mit Weinen und Wehklagen und Zähneknirschen, während sie die Auferstehung und das Gericht erwarten. Die Auferstehung aller, die sich in der Geisterwelt befinden, ist durch die Auferstehung Jesu Christi garantiert, auch wenn sie für unterschiedliche Gruppen zu unterschiedlichen Zeiten stattfindet. Bis zu diesem festgelegten Zeitpunkt, so erfahren wir aus den Heiligen Schriften, geht es bei allem, was in der Geisterwelt vor sich geht, hauptsächlich um das Erlösungswerk. Darüber hinaus ist kaum etwas offenbart. Das Evangelium wird denen gepredigt, die die Wahrheit nicht kennen, die nicht umgekehrt sind oder die sich auflehnen, damit sie aus ihrer Gefangenschaft befreit werden und den Segnungen entgegengehen können, die ein liebevoller Vater im Himmel für sie bereithält. Die Gefangenschaft besteht für die rechtschaffenen, bekehrten Seelen in der Geisterwelt darin, darauf warten zu müssen und vielleicht sogar durch Einigungen darauf hinwirken zu dürfen, dass ein Stellvertreter für sie auf der Erde die heiligen Handlungen vollzieht, sodass sie getauft werden und die Segnungen des Heiligen Geistes genießen können. Diese heiligen Handlungen mit irdischen Stellvertretern ermöglichen diesen mit Priestertumsvollmacht ausgestatteten Seelen, die Schar der Rechtschaffenen zu vergrößern, die den Geistern im Gefängnis das Evangelium predigen kann. Außer diesen Grundlagen ist in unserem Schriftenkanon sehr wenig über die Geisterwelt zu finden, die auf den Tod folgt und dem jüngsten Gericht vorausgeht. Was wissen wir noch über die Geisterwelt? Viele Mitglieder der Kirche hatten Visionen oder sonstige Eingebungen, durch die sie erfahren haben, wie etwas in der Geisterwelt abläuft oder aufgebaut ist. Aber diese persönlichen geistigen Erlebnisse dürfen nicht als offizielle Lehre der Kirche betrachtet oder verkündet werden. Natürlich werden auch viele Mutmaßungen von Mitgliedern und anderen veröffentlicht, zum Beispiel in Büchern zu Nahtoderfahrungen. Was diese betrifft, muss man sich die klugen Warnungen von Elder D. Todd Christofferson und Elder Neil L. Anderson aus früheren Generalkonferenzansprachen in Erinnerung rufen. Elder Christofferson hat gesagt, man muss bedenken, dass nicht jede Aussage eines Führers der Kirche, ob aus der Vergangenheit oder der Gegenwart, gleich notwendigerweise Lehre ist. Gemeinhin wird in der Kirche verstanden, dass eine Aussage, die von einem Führer zu einem bestimmten Anlass getroffen wird, sowohl durchdacht sie auch sein mag, seine persönliche Meinung darstellt und keine offizielle oder bindende Stellungnahme für die gesamte Kirche. Zitat Ende. Bei der nächsten Konferenz verwies Elder Anderson auf den folgenden Grundsatz. Die Lehre wird von allen 15 Mitgliedern der ersten Präsidentschaft und des Kollegiums der 12 Apostel verkündet. Sie wird nicht in irgendeinem undurchsichtigen Absatz einer Ansprache versteckt. Zitat Ende. Die Proklamation zur Familie, unterschrieben von allen 15 Propheten, Sehern und Offenbarern, verdeutlicht diesen Grundsatz ganz wunderbar. Von Formellem wie der Proklamation zur Familie abgesehen, sind auch die prophetischen Aussagen der Präsidenten der Kirche, die von weiteren Propheten und Aposteln bekräftigt werden, ein Beispiel dafür. Was die Umstände in der Geisterwelt angeht, hat der Prophet Joseph Smith gegen Ende seines Wirkens zwei Lehren aufgezeigt, die von seinen Nachfolgern häufig wiederholt wurden. Eine davon ist seine Aussage in der King Follett-Predigt, dass rechtschaffene Angehörige in der Welt der Geister zusammen sein werden. Eine weitere ist die folgende Aussage, die er in seinem letzten Lebensjahr bei einer Beerdigung getroffen hat. Die Geister der Gerechten werden zu einer größeren und herrlicheren Arbeit in der Welt der Geister erhöht. Sie sind nicht fern von uns. Sie kennen und verstehen unsere Gedanken, Gefühle und Regungen, was ihnen oftmals Schmerzen bereitet. Zitat Ende. Was ist nun mit Fragen wie der eingangs erwähnten, wo die Geister leben? Wenn Ihnen diese Frage eigenartig oder belanglos erscheint, denken Sie an viele Ihrer eigenen Fragen oder gar an solche, die Sie beinahe auf der Basis von etwas beantwortet hätten, was Sie irgendwann einmal von irgendjemandem gehört haben. Für alle Fragen zur Geisterwelt schlage ich zwei Antworten vor. Erstens, denken Sie daran, dass Gott seine Kinder liebt und gewiss das tut, was für jeden von uns am besten ist. Zweitens, denken Sie an diese bekannte Lehre aus der Bibel, die mir schon bei einer Vielzahl offener Fragen eine große Hilfe war. Mit ganzem Herzen vertrau auf den Herrn, bau nicht auf eigene Klugheit. Such ihn zu erkennen auf all deinen Wegen, dann ebnet er selbst deine Pfade. Mit ähnlichen Worten schloss auch Nephi seinen hervorragenden Psalm. O Herr, ich habe auf dich vertraut und ich werde auf dich vertrauen immerdar. Ich werde mein Vertrauen nicht in den Arm des Fleisches setzen. Wir können uns Gedanken machen, wie es wohl in der Geisterwelt aussehen mag, und diese und andere offene Fragen innerhalb der Familie oder anderweitig in privatem Rahmen auch besprechen. Aber wir sollten nichts verkünden oder als offizielle Lehre verbreiten, was nicht den Normen der offiziellen Lehre entspricht. Damit bringen wir das Werk des Herrn nicht voran und halten vielleicht sogar jemanden davon ab, sich durch die persönliche Offenbarung, die im Plan des Herrn für jeden von uns vorgesehen ist, um eigenen Trost und eigene Erbauung zu bemühen. Wenn wir uns zu sehr auf persönliche Auffassungen oder Mutmaßungen verlassen, kann uns das sogar davon ablenken, uns auf das Lernen und die Bemühungen zu konzentrieren, die unser Verständnis tatsächlich erweitern und uns auf dem Weg der Bündnisse voranbringen. Vertrauen Sie auf den Herrn, das ist eine bekannte und wahre Lehre in der Kirche Jesu Christi der Heiligen der letzten Tage. Das war es, was Joseph Smith verkündete, als die ersten Heiligen schwer verfolgt wurden und vor scheinbar unüberwindlichen Hindernissen standen. Es ist nach wie vor der beste Grundsatz, an den wir uns halten können, wenn wir in unseren Bestrebungen zu lernen oder Trost zu finden auf Hindernisse stoßen, weil etwas noch nicht offenbart oder als offizielle Lehre der Kirche angenommen wurde. Dieser Grundsatz gilt auch für offene Fragen zu Siegelungen im Jenseits oder gewünschte Nachjustierungen wegen irdischer Ereignisse oder Übertretungen. Es gibt so vieles, was wir nicht wissen, und daher ist das einzig Verlässliche, dass wir auf den Herrn und seine Liebe zu seinen Kindern vertrauen. Abschließend lässt sich über die Geisterwelt sagen, wir wissen, dass das Erlösungswerk des Vaters und des Sohnes dort weitergeht. Unser Erretter hat das Werk, den Gefangenen die Freiheit zu verkünden, begonnen. Und dieses Werk wird fortgeführt von würdigen und fähigen Boten, die das Evangelium und damit auch die Umkehr weiter denen predigen, die ihrer reinigenden Wirkung noch bedürfen. Das Ziel von alledem wird in der offiziellen Lehre der Kirche, gegeben in neuzeitlicher Offenbarung, erklärt. Ich zitiere, die Toten, die umkehren, werden erlöst werden, indem sie den Verordnungen des Hauses Gottes gehorsam sind. Und werden, sobald sie die Strafe für ihre Übertretungen bezahlt haben und reingewaschen sind, gemäß ihren Werken einen Lohn empfangen. Denn sie sind Erben der Errettung. Zitat Ende. Jeder von uns hat die Pflicht, die Lehre des wiederhergestellten Evangeliums darzulegen, die Gebote zu halten, andere zu lieben und ihnen zu helfen und im heiligen Tempel das Erlösungswerk zu tun. Ich bezeuge die Wahrheit all dessen, was ich hier gesagt habe und der Grundsätze, die bei dieser Generalkonferenz gelehrt wurden und werden. Ermöglicht wird all dies durch das Sühnopfer Jesu Christi. Wir wissen aus neuzeitlicher Offenbarung, er verherrlicht den Vater und errettet alle Werke seiner Hände. Im Namen Jesu Christi. Amen. Now let us rejoice.
Unser geliebter Vater im Himmel, wir neigen unser Haupt vor dir am Ende dieser großartigen Konferenzversammlung und danken dir von ganzem Herzen für deinen Heiligen Geist, den wir verspüren konnten. Wir danken dir, Vater, für die inspirierenden Worte, die unsere Seele heute erfüllt haben. Wir sind so dankbar, Führung bekommen zu haben und Rat von den Führern, die du auserwählt hast. Lieber Vater, wir sind vereint als Kinder auf dieser ganzen schönen Welt, die du geschaffen hast, und flehen dich an, dass dein Geist im Herzen und im Sinn deiner Kinder auf dieser Erde zu spüren sein wird, dass unsere jungen Menschen und die Kinder in und die Wahrheit des Evangeliums verspüren können. Wir danken dir, Vater, für unseren Erretter, für seine heilige Geburt, für sein vollkommenes Leben. Wir sind zutiefst dankbar für sein Sühnopfer und wir freuen uns an seiner Auferstehung und an seiner fortwährenden Führung, die wir als Kirche erfahren können. Wir danken dir, dass wir weiterhin Apostel und Propheten haben, die berufen sind, und danken dir für unseren geliebten Propheten, Präsident Russell M. Nelson, und wir unterstützen ihn und wir stärken ihn. Lieber Vater, wir bitten dich um deine Segnungen und tun das im Namen deines Sohnes, unseres Erretters, Jesu Christi. Amen.
Dies war eine Übertragung von der 189. Herbstgeneralkonferenz der Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage. Es haben Generalautoritäten und führende Amtsträger der Kirche gesprochen. Für die Musik hat der Tabernakelchor am Tempelplatz gesorgt. Diese Sendung war eine öffentliche Dienstleistung von Bonneville Distribution. Jede Wiedergabe, Aufzeichnung, Abschrift oder sonstige Verwendung ohne schriftliche Zustimmung ist untersagt.